Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Gestern Mittag, Rom, Petersdom, Papst.
Er, der alles neu macht, möge uns seine wagemutige Klugheit schenken. Er möge unserer Synode eingeben, die Wege für die Kirche im Amazonasgebiet zu erneuern, damit das Feuer der Mission nicht erlischt. Das von zerstörerischen Interessen gelegte Feuer, wie jenes, das kürzlich das Amazonasgebiet verwüstet hat, ist nicht das aus dem Evangelium. Das Feuer Gottes ist die Wärme, die anzieht und in Einheit versammelt. Es nährt sich durch Teilen, nicht durch Gewinne.
Der berühmteste Klimaaktivist vor Greta Thunberg war Papst Franziskus. Ja, er war ein regelrechter Trendsetter, hat mir unser Korrespondent vor dieser Sendung gesagt. Der Trendsetter hatte gestern seinen großen Auftritt, als er mit einer Messe vor fast 300 Teilnehmern sein Baby eröffnete. Die dreiwöchige Amazonas-Synode. Amazonas, das sind nicht nur Brände und Bolsonaro, sondern das ist ein rund 7,5 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet, das sich über 9 Länder erstreckt. Es soll bei dieser Synode gehen um Umweltzerstörung, klar, sowie um die Rechte der Indigenen und um den Umgang mit dem Priestermangel. Darüber will Franziskus reden und mit ihm rund 180 Bischöfe samt Anhang. Und wir reden heute mit. Ivo Maroschek, derzeit im bolivianischen La Paz unterwegs. Mit dieser Veranstaltung zum Amazonas hat der grüne und linke Papst Franziskus mal wieder deutlich den Finger am Puls der Zeit gehabt, oder?
Das kann man so sehen, wobei es ist jetzt nicht so, dass er dem Zeitgeist unbedingt hinterher rennt. Das Thema, wie es im Amazonasgebiet weitergeht, und zwar sowohl mit der Seelsorge als auch mit der Ökologie, mit der Umwelt, das beschäftigt ihn anscheinend schon länger. Also bei all seinen Reisen nach Südamerika, ich war persönlich dabei bei der Reise nach Kolumbien und nach Peru, war ihm das immer ein großes Anliegen und das war ihm immer wichtig. Und er hat also wirklich nicht erst seit Greta Thunberg, sondern schon seit Jahren dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt.
Das Motto der Amazonas-Synode lautet ja Amazonien, neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Sie haben den Amazonas bereist. Was fordern die Bischöfe und Priester dort vom Vatikan? Was wäre ihr neuer Weg?
Also die fordern ganz konkret, dass sie sagen, wir brauchen neue Formen der Seelsorge, weil wir nicht mehr zurande kommen, weil die Gebiete so groß sind, dass wir sie mit den Priestern, die wir haben, einfach nicht mehr genügend bereisen und abdecken können. Konkret war ich in der Diözese Xingu. Das ist eine Diözese, die ist so groß wie Deutschland. Und in dieser Diözese, da sind noch ungefähr knapp 30 Priester tätig. Und das sind auch nicht mehr unbedingt alle die Jüngsten. Also die können ihre ganzen Gemeinden, die weit verstreut im Urwald, im Dschungel liegen, gar nicht mehr bereisen. Und wir wissen ja nach den Regeln der katholischen Kirche, ein Nichtpriester, ein Laie kann zwar einen Wortgottesdienst feiern, aber nicht die Eucharistie, und das ist nun mal das Herz der Liturgie.
Und warum diese Probleme im Amazonasgebiet mit der Rekrutierung von Priestern?
Es hat natürlich mehrere Gründe. Das eine ist, dass immer noch dort ein sehr starker Missionsgedanke herrscht. Also die Kirche hat es kaum geschafft, wirklich Priester aus den indigenen Völkern zum Beispiel zu rekrutieren. Ja, und da spielt der Zölibat eine ganz wichtige Rolle. Ich habe selber mit Erwin Kreutler, der ist Österreicher, Altbischof von Altamira, geredet. Und der hat gesagt, als er zum ersten Mal in den indigenen Dörfern war und gesagt hat, er hat keine Frau, die haben ihn verständnislos angeschaut. Also für diesen Wert des Zölibats, da gibt es einfach in der Kultur der Indigenen überhaupt keine Wertschätzung, überhaupt kein Verständnis. Und das ist eines der Probleme. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Weltkirche nicht unbedingt die Sprache der Indigenen spricht. Das darf man ruhig wortwörtlich nehmen. Die Portugiesischkenntnisse oder Spanischkenntnisse sind da bei den Völkern, die entfernter im Urwald leben, nicht unbedingt so verbreitet.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, wenn Papst Franziskus jetzt umkehren will, sich bewegen will, in eine neue Richtung die Kirche bringen will, dass wir in einigen Jahren verheiratete Priester und auch Priesterinnen am Amazonas haben werden?
Dazu fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, so wie ich die katholische Kirche kenne, dass sie wirklich zu einem so weitreichenden Schritt bereit wäre, zumal Wir haben natürlich am Amazonas eine besondere Situation mit diesen riesigen Diözesen und riesigen Gemeinden, die man gar nicht in der Kürze der Zeit bereisen kann. Aber ja, wenn da mal eine Bresche in der Mauer ist, Priestermangel gibt es ja nicht nur am Amazonas, sondern auch in anderen Gegenden der Welt. Aber andererseits fehlt mir die Fantasie auch, mir vorzustellen, wie die katholische Kirche hier am Amazonas weitermachen will, wenn sie sich nicht bewegt. Denn die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz ist stark auf dem Vormarsch. Und die katholische Kirche muss sich in Brasilien vor allem tatsächlich große Gedanken machen, ob sie nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt, wenn sie nichts ändert.
Sie sprachen die Sprachkenntnisse bzw. mangelnden Sprachkenntnisse schon an. Wenn die Rede ist von einer Kirche mit amazonischem Antlitz, dann ist das was? Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass man anders auftreten will in Zukunft. Tatsächlich ist es so, dass die Priester, die jetzt in diesen Gemeinden im Amazonasgebiet tätig sind, oft noch von Missionsorden kommen. Das sind überwiegend alte, weiße, europäische Männer. Und da möchte man natürlich tatsächlich, dass man näher am Volk ist, dass man Priester hat, die das Leben im Amazonasgebiet aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Jugend kennen, die nicht von außen aus Europa kommen und dort tätig sind, sondern die eben dort auch aus den indigenen Völkern kommen. Und die katholische Kirche war eigentlich immer sehr stark darin und sehr gut darin, gerade in Südamerika, auch die Glaubensvorstellungen der indigenen Völker ja ein bisschen mit in ihre Theologie mit einzubauen, dass da der Schritt nicht gar so weit ist, dass man also nicht komplett von den alten Glaubensvorstellungen sich abwenden muss, sondern dass man die ein bisschen in die katholische Lehre mit integriert. Und das hat in manchen Gegenden sehr gut funktioniert und im Amazonas noch nicht so viel. Ich denke, das ist gemeint, dass man auch da die Glaubensvorstellungen der amazonischen Völker mit in die Theologie mit einbezieht. Und da spielt eine ganz große Rolle, ja, die Bewahrung des Waldes, die Bewahrung der Schöpfung. Die indigenen Völker im Amazonas sehen sich an vielen Stellen als die Wächter des Waldes. Und ja, das ist ja tatsächlich eine Vorstellung und eine Idee, die man mit der Theologie der Bewahrung der Schöpfung eigentlich ganz gut verbinden können müsste.
Und wenn Sie von den alten weißen Männern sprechen, Papst Franziskus ist ja selbst Argentinier und seit mittlerweile über 6 Jahren im Amt. Das heißt, er hätte eigentlich schon Zeit gehabt, in diese Richtung zu arbeiten. Hat er das getan? Gibt es da Zahlen?
Ich glaube nicht, dass man das direkt an Zahlen festmachen kann. Ich glaube aber, dass es tatsächlich schon immer bei seinen Reisen sehr deutliche Signale gab, dass er immer auf die Indigenen zugegangen ist, dass er sich bemüht hat, ein paar Worte in ihren Sprachen zu sprechen, dass er auch immer in sehr entlegene Städte gereist ist, wo auch die Indigenen eine Chance hatten, hinzukommen. In Kolumbien, in Brasilien, in Chile. Das war ihm immer ein großes Anliegen, auch mit den Indigenen zu sprechen. Und ich glaube, dass er da schon ein bisschen nach dem Motto steht, der Tropfen höhlt den Stein, auch in seiner manchmal etwas schwerfälligen Kirche etwas versucht hat, etwas zu bewegen.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Natürlich wird es bei der Amazonas-Synode auch um die Umweltzerstörung gehen. Was sind da die Signale der Bischöfe? Zum Beispiel Widerstand gegen Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich ja schon negativ geäußert hat über diese Veranstaltung?
Ja, das kann man so sagen. Also das muss man den Bischöfen gerade in Brasilien auch zugutehalten, dass sie sich tatsächlich immer sehr auf die Seite der Umweltschützer, aber auch der indigenen Völker gestellt haben, wenn es darum ging, die Natur zu bewahren, den Wald zu bewahren, Schutzgebiete, sei es Naturschutzgebiete oder indigene Gebiete, vor Eindringlingen zu schützen oder eben auch sich gegen Großprojekte zu stemmen. In dieser Gegend, wo ich war, am Rio Xingu, da ist ein riesiger Staudamm gebaut worden, der Belo Monte-Staudamm, der zweitgrößte Staudamm der Welt im Moment, wenn ich richtig informiert bin. Das ist wirklich ein Projekt, das gegen erbitterten Widerstand der Kirche durchgezogen wurde und wo sich die Kirche auch ganz klar positioniert hat und überhaupt keine Angst oder Bedenken hatte, sich auch gegen die Mächtigen zu stellen. Also hier Umweltschutz war der Kirche hier tatsächlich ein großes Anliegen und da hat sie auch ganz klar Stellung bezogen.
Priestermangel und Umweltzerstörung. Die Amazonas-Synode in Rom hat begonnen. Vielen Dank an unseren Korrespondenten Ivo Maruschik und entschuldigen Sie die Tonschwankungen. Er stand auf dem Dachgeschoss seines Hotels in La Paz. Bereits im Herbst vergangenen Jahres, lange bevor der Regenwald brannte, hat Papst Franziskus die Synode zum Thema Amazonas ausgerufen. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ließ nicht lange mit einer Antwort auf sich warten. Eine Synode der Kirche zum Thema Amazonas – Das sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Brasiliens. Meine Kollegin Ellen Hering hat sich auch eingemischt und war auf den Spuren der Kirche am Amazonas unterwegs.
Der breite Sonnenhut mit Nackensegel wackelt gefährlich auf dem Kopf von Bischof Wilmar Santin, als er sich ins Motorboot hieft, um einen Nebenarm des Amazonas hinaufzuschippern. Der 66-Jährige ist klein und stämmig. Seit 8 Jahren arbeitet er in Itaituba, einer kleinen Stadt am Rio Tapajós, einem Nebenfluss des Amazonas. Der Mann muss Nerven haben, denn das Gebiet, das er ganz allein betreut, ist riesig. 175.000 Quadratkilometer umfasst es, halb so groß wie Deutschland. Will er alle seine Gemeinden einmal im Jahr besuchen, dann ist er permanent unterwegs, mit dem Boot und in Flipflops. Denn einen anderen Verkehrsweg als den Fluss und seine unzähligen Nebenarme, den gibt es hier nicht. Die Fahrt geht durch sagenhafte Landschaft. Überall Wasser, überall Wald. Es ist feucht und heiß. Hier leben in Flussufergemeinden die Munduruku, ein indigenes Volk, dessen Territorium zum Schutzgebiet erklärt wurde, noch bevor Jair Bolsonaro in Brasilien an die Macht kam. Im Januar des Jahres erklärte er, dass die Indigenen keinen Quadratzentimeter mehr bekämen, solange er das Sagen habe. Ein privilegiertes Volk also mit eigenem Land. 130 Munduruku-Dörfer gibt es an den Ufern des Flusses. Und sie können selbst darüber bestimmen, was auf ihrem Territorium passiert. Trotzdem ist längst nicht alles in Ordnung in der Region, erzählt Wilmar Santin.
In den letzten 2-3 Jahren começou o problema.
In den letzten 2-3 Jahren begann das Problem, dass Goldsucher in indigene Schutzgebiete eingedrungen sind. Sie wurden zuerst einfach verjagt von den Indigenen. Aber dann ist es doch einigen Goldsuchern gelungen, die Indigenen zu korrumpieren. Die Goldgräber stellen die Maschinen, den Diesel und geben den Indigenen zu essen.
Eine regelmäßige Mahlzeit, ein Generator, ein neuer Motor für das Boot. Es braucht nicht viel, um Menschen zu kaufen, die in prekären Lebensumständen sind. Das gilt auch für Indigene, wenn auch nur für eine Minderheit der rund 13.000 Munduruku, so der Bischof. Die Lage der Indigenen in Brasilien ist seit jeher schwierig, weil sich im Regenwald gegensätzliche Interessen begegnen. Die Ureinwohner wollen von und mit dem Regenwald leben. Die anderen möchten ihn nutzen, also ausbeuten. Die Indigenen und ihre Lebensform sind bedroht. Und seit Jair Bolsonaro an der Macht ist, hat sich alles rapide verschlimmert, erzählt Wilmar Santin.
Es gibt auch viele Abgeordnete, die Bolsonaro nahestehen, die verlangen, dass die bereits ausgewiesenen Schutzgebiete der Indigenen wieder zurückgeholt und für andere Projekte genutzt werden, wie zum Beispiel den Sojaanbau.
Illegalen Holzfällern wird kein Einhalt mehr geboten. Brandrodungen nie dagewesenen Ausmaßes haben gerade weite Teile des Regenwaldes vernichtet. Und Goldgräber werden von Bolsonaro ermutigt, auch ohne Lizenzen die Erde umzugraben. Die Welt ist entsetzt. Aber vor Ort geht es um das blanke Überleben. Eigentlich wirkt das Dorf der Munduruku romantisch. Kinder baden im Fluss, ein Affe turnt durch den Paranussbaum. Im Versammlungsraum der Dorfgemeinschaft wartet der Cacique, der Stammesführer des Dorfes. José Dino bestreitet nicht, dass manche der 130 Gemeinden seines Stammes Goldschürfer in ihr Gebiet lassen.
Die Cacique selbst suchen die Weißen, damit sie in die Siedlungen kommen. Ich finde das in Ordnung, solange die Indigenen dann auch für die Goldsucher arbeiten können. Es geht uns schlecht, also müssen wir Hilfe bei den Weißen suchen, damit wir wiederum der Gemeinschaft helfen können. Und deshalb kommen Goldsucher in unsere Gebiete.
Die Munduruku sind einer von rund 300 indigenen Stämmen, die es in Brasilien gibt. Dass sie ihr Schutzgebiet Goldgräbern zur Verfügung stellen, ist illegal und dürfte manche Umweltschützer schockieren. Aber die wirtschaftliche Not ist groß. Die Goldschürfer sind jetzt eine Notlösung. José Dino weiß, dass sie den Indigenen langfristig ihre Lebensgrundlage nehmen.
Das Gefährlichste, was die Goldsucher bringen, ist das Quecksilber. Das verbreitet sich in den Flüssen und die Fische sind dadurch kontaminiert. Ja, so ist das.
Der Fluss und der Wald, davon leben die Indigenen im Amazonas. Sie sind darauf angewiesen, dass das Gleichgewicht stimmt. Die Versuche, alternative Überlebensformen zu etablieren, sind oft genug gescheitert. Auf dem Weg durch das Dorf der Mundurucú steht einsam ein Rind auf der Wiese, ein übrig gebliebenes.
Es wurden von amerikanischen Priestern Rinder eingeführt. Also jedes Dorf bekam eine bestimmte Anzahl Rinder, je nach Größe des Dorfes. Aber Rinder gehören gar nicht zu deren Kultur. Sie haben die Rinder einfach nach und nach geschlachtet und aufgegessen.
Bischof Wilmar Santin hält nicht viel von dieser Art vermeintlicher Unterstützung. Er hält auch keine Reden gegen die Goldgräber. Er vertraut auf andere Formen der Konfliktlösung. Seit inzwischen 4 Jahren gibt es das Netzwerk REPAM, das kirchliche Akteure aus dem Amazonasgebiet zusammenführt und ihre Kräfte bündelt. Papst Franziskus war der Wegbereiter dieses Netzwerkes, dem auch die Organisation CIMI angehört. Da Jair Bolsonaro die staatliche Behörde zum Schutz der indigenen Völker Brasiliens, FUNAI, in ihren Funktionen beschnitten und auch die Umweltbehörde entmachtet hat, ist CIMI ein bedeutender Akteur, einer, der ohne Wenn und Aber die Rechte der Indigenen verteidigt. Egina Pitarelli ist seit 6 Jahren dabei und betreut Flussufergemeinden am Rio Madeirinha.
Um das Vertrauen der Indigenen zu gewinnen, muss man hartnäckig sein. In den 300 Jahren, in denen sie Kontakt zur Außenwelt hatten, wurden sie immer massakriert. Sie sind misstrauisch und prüfen uns, ob wir ein kohärentes Leben leben und ihnen wirklich helfen können. Sie vertrauen nur Personen, die wirklich etwas beitragen können, aber nicht solchen, die sagen, dass sie helfen wollen, aber es nicht tun. Insofern war der Anfang sehr schwierig.
Heute wenden sich die Caciques, die Stammesführer, an Egina, wenn es Konflikte gibt, die sie nicht alleine lösen können. Francisco vom Volk der Mura kämpft seit einigen Jahren gegen die Invasion von Wasserbüffeln im Siedlungsgebiet seines Stammes. Ein Gebiet, das nicht als Schutzgebiet ausgewiesen ist und in das Viehzüchter und Holzfäller straflos eindringen.
Já hoje o nosso povo está reduzindo por causa do desmatamento que está muito grande.
Unsere Population nimmt ab, weil der Wald abgeholzt wird. Und das hat mit den Büffeln zu tun. Wir leben von der Landwirtschaft und wir haben jetzt existenzielle Probleme. Wir können nichts mehr anbauen, denn die Büffel kommen und fressen alles auf. Die Viehzüchter sind Invasoren. Sie sind einfach gekommen. Wir wurden nie gefragt. Und selbst wenn wir gefragt worden wären, dann hätten wir doch gar nicht gewusst, was das bedeutet und was auf uns zukommt. Wir waren viel zu naiv.
Ein kleines Feuer lodert unter einem riesigen Keramikkrug. Das Wasser im Krug kommt aus dem Fluss. Aber seit Wasserbüffel den ganzen Tag im Fluss stehen und koten und urinieren, werden die Kinder krank und bekommen Pusteln, wenn sie baden. Egina von CIMI unterstützt Francisco und die Mura im Kampf gegen die Viehzüchter. Und sie hat Verbündete. CIMI bekommt Gelder der katholischen Kirche, auch aus dem Ausland. Das gefällt nicht allen.
Wir werden beschuldigt, für ausländische Interessen zu arbeiten. Und uns wird unterstellt, dass wir den Amazonas internationalisieren wollen. also dass wir dunkle Absichten verfolgen. Wir bieten Workshops an, die aufklären darüber, wie unser Staat organisiert ist, welche Rechte die Indigenen haben und wo sie die einklagen können. Das hilft dabei, dass sie ihre Ansprüche selbst durchsetzen.
Francisco hat bereits mehrfach an solchen Workshops teilgenommen und will sich weiter fortbilden. Wie lange Simi diese Arbeit noch ungeschützt machen kann, ist offen. Manche Amazonasbischöfe haben nach der Ankündigung der Amazonas-Synode Besuch von der Geheimpolizei bekommen. Simi wird schon seit längerem eingeschüchtert.
Schon vor 2 Jahren, also vor der jetzigen Regierung, gab es eine Strafanzeige gegen Simi. Wir wurden beschuldigt, mit der organisierten Kriminalität zusammenzuarbeiten. Das Bankgeheimnis wurde aufgehoben, aber es gab keine Beweise. Die Simi-Leute wurden dann nicht weiter verfolgt, aber gegängelt. Und die jetzige Regierung sagt, dass Simi eine verfaulte Bande der katholischen Kirche ist.
Auch Francisco steht mächtig unter Druck.
Das erste Mal, als ich bedroht wurde, da war das ein Großgrundbesitzer aus Pará. Der hat gesagt, wenn er mich nochmal erwischt, wie ich mit Simi zusammenarbeite, dann gibt's einen Kopfschuss. Das zweite Mal war schlimmer. Es war ein anderer Farmer. Der hat meinen Bruder zu sich nach Hause bestellt und hat mir mitteilen lassen, dass er nun eine Truppe aus der Stadt schicken wird, um mich umzubringen. Das wäre die einzige Möglichkeit, weil sie denken, dass ich der Anführer des Dorfes bin.
Der Konflikt im Amazonasgebiet spitzt sich zu und betrifft nicht nur Indigene wie Francisco. Durch die Waldbrände im September ist die internationale Gemeinschaft alarmiert und die Frage steht im Raum, wem gehört der Amazonas eigentlich? Brasilien und den anderen 8 Anrainern? Den Ureinwohnern oder uns allen? Die Amazonas-Synode von Kapitalismuskritiker Papst Franziskus dürfte viel weltliche Aufmerksamkeit erfahren und der angeschlagenen katholischen Kirche, besonders in Lateinamerika, Auftrieb geben. Das Geld soll dienen, nicht regieren, so das Credo des Papstes. Es klingt in diesen Zeiten wie ein frommer Wunsch.
Konfliktlösung ganz anders. Der Einfluss der Kirche am Amazonas. Ellen Hering berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.